Johannes 12, ab Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Und dazu eine alttestamentliche Illustration aus 2. Samuel 15. Da ist David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Er muss Jerusalem verlassen. Und da lesen wir in Vers 18, 2. Samuel 15, Vers 18. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite hinüber, und alle Keretiter und Peletiter und alle Gattiter, 600 Mann, die in seinem Gefolge von Gatt gekommen waren, zogen vor dem König hinüber. Da sprach der König zu Ittai, dem Gattiter: Warum willst auch du mit uns gehen? Kehre um und bleibe bei dem König, denn du bist ein Fremder und sogar in deinen Ort eingewandert. Gestern bist du gekommen, und heute soll ich dich mit uns umherirren lassen? Ich aber gehe, wohin ich gehe. Kehre um und führe deine Brüder zurück. Güte und Wahrheit seien mit dir. Aber Ittai antwortete dem König und sprach: So wahr Jehova lebt und mein Herr König lebt, an dem Orte, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tode, sei es zum Leben, da selbst wird auch dein Knecht sein. Da sprach David zu Ittai: Komm und zieh hinüber. Und Ittai, der Gattiter, zog hinüber mit allen seinen Männern und allen Kindern, die bei ihm waren. Das Land weinte mit lauter Stimme, und alles Volk ging hinüber, und der König ging über den Bach Kidron, und alles Volk zog hinüber nach dem Wege zur Wüste hin. Mit diesem Thema in Hingabe leben haben wir, glaube ich, das Thema, was heute am meisten nötig ist, wo der größte Mangel ist. Ein wunderschönes Thema, aber ein Thema, worüber es leichter ist zu sprechen, als durch ein Vorbild etwas auszusagen. Ich bin überzeugt, dass uns nicht so fehlt in dieser Zeit, in unseren Versammlungen und Gemeinden, als wie junge und ältere Menschen, die in Hingabe leben. Unser großer Mangel ist nicht in erster Linie Mangel an Bibelkenntnis, sicher auch da, sondern der Mangel an Hingabe. Und ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir heute Abend etwas über Hingabe sagen und hören, dass viele unter uns sitzen, die keine Ahnung davon haben, was das bedeutet. Die das Wort kennen, den Begriff gehört haben, vielleicht in der Bibel das eine oder andere gelesen haben, aber die in ihrem Leben noch nicht ein einziges Mal ihr Leben dem Herrn hingegeben haben. Wir sprachen heute Nachmittag oder heute Abend beim Essen noch darüber. Da sagte mir ein junger Bruder, der unter uns sitzt, er hätte mit einem älteren Bruder gesprochen, der auch im Werk des Herrn arbeitet, dass der von sich nicht sagen könnte, dass er einmal die Zeit der ersten Liebe gehabt hat. Dass derselbe Bruder gesagt hat, er glaubte, dass etwa 80-90% in den Versammlungen da auch nichts von wissen, von einer Zeit der ersten Liebe. Und er fragte mich, woran liegt das? Nun, ich kann da keine eindeutige Antwort geben, aber ich bin überzeugt, ein Grund ist bestimmt der, dass wir nicht wissen, was Hingabe ist und unser Leben nie dem Herrn hingegeben haben. Wo finden wir heute Hingabe? In der Welt? Wir Kommunisten haben eine verhältnismäßig hohe Unfallrate. Wir sind diejenigen, die erschossen, erhängt, gelyncht, geteert, gefedert, eingesperrt, verleumdet und verhöhnt und aus unserer Stellung geworfen werden, denen man auf alle erdenkliche Weise das Leben schwer macht. Ein bestimmter Prozentsatz wird von uns getötet. Wir leben buchstäblich in Armut. Wir übermitteln jeden Pfennig unserer Partei, außer dem Allernotwendigsten, das wir brauchen, um unserem Leben zu erhalten. Wir Kommunisten haben weder Zeit noch Geld für viele Kino- oder Konzertbesuche, für große Koteletts oder ein anständiges Heim und neue Wagen. Wir werden als Fanatiker beschrieben. Wir sind es. Unser Leben wird regiert von einem großen, alles überschattenden Faktor, dem Kampf für den Weltkommunismus. Wir Kommunisten haben eine Philosophie, die mit keiner noch so großen Geldsumme zu erkaufen ist. Wir haben eine gerechte Sache, für die wir kämpfen, und ein klares Ziel für unser Leben. Unser eigenes kleines Ich wird der großen menschlichen Bewegung untergeordnet. Wenn unser persönliches Leben hart zu sein und unser Ich an der Unterordnung unter die Partei zu leiden scheint, so werden wir doch reichlich entschädigt durch den Gedanken, dass jeder Einzelne von uns etwas Neuem, Wahren und Besserem für die Menschheit beiträgt. Es gibt nur eines, womit ich es todernst meine, und das ist der Kommunismus. Er ist mein Leben, meine Arbeit, meine Religion, mein Hobby, mein Schatz, meine Frau, meine Geliebte, mein Brot und mein Fleisch. Ich arbeite des Tages dafür und träume davon in der Nacht. Wovon träumst du in der Nacht? Diese Beschlagnahmung ist ständig im Wachsen begriffen, wird niemals abnehmen. Deshalb kann ich keine Freundschaft, keine Liebesaffäre oder auch nur eine Unterhaltung aufrechterhalten, ohne sie in Beziehung zu dieser Macht zu bringen, die mein Leben führt und leitet. Ich bewerte Menschen, Bücher, Ideen und Handlungen danach, wie sie das Ziel des Kommunismus beeinflussen und wie sie dazu stehen. Ich war schon im Gefängnis wegen meiner Ideale und wenn nötig, bin ich auch bereit, mich dafür für das Exekutionskommando stellen zu lassen. Das ist Hingabe. Dieser Brief wurde geschrieben von einem Kommunisten, der damit seine Verlobung auflöste. Das war der letzte Brief an seine Braut. Sie war nicht bereit dazu, diesen Weg mitzugehen und hat sich so verabschiedet. Kennen wir so etwas aus unserem eigenen Leben? Wo finden wir Hingabe? Aus Jim Elliot, als 29-jähriger junger Mann nach Ecuador zog, um dort die Aucas, diesen Volksstamm, der noch nie eine Begegnung mit Weißen hatte, zu missionieren, um zum ersten Mal ihnen versuchen, das Evangelium zu bringen, etwas vom Herrn. Da machte er die erstaunliche Feststellung, dass dort in der Gegend kleine Hütten standen. Und wisst ihr, was da drauf war? Da waren Überreste und Plaketten von Shell, Ölgesellschaft. Da waren Männer, die hatten sich hingegeben. Wofür? Für das braune Gold. Sie waren bereit, ihr Leben einzusetzen in diesem mörderischen Klima, unter diesen feindlichen Aucas. Warum? Weil das Geld lockte. Sie wollten Öl gewinnen. Dafür setzten sie ihr Leben ein, in Hingabe leben. Als Karlstadt um die Jahrhundertwende nach Innerafrika zog, in den Kongo, wo bisher noch kein Missionar war, wen fand er da? Da fand er die Goldsucher. Die Weißen, die ihr Leben riskierten, um das Gold zu suchen, um Geld zu machen. Die bereit waren, alle Mühen und Strapazen auf sich zu nehmen. Oh, es war kein Missionar vor ihm da, aber diejenigen, die auf der Suche waren nach Geld, die riskierten ihr Leben. Vor einigen Jahren China, das große Land, öffnete sich plötzlich dem Westen. Wer war als erster da? Die Christen, die Missionare? Nein, die Politiker, die Geschäftsleute. Sie witterten hier die Möglichkeit, ein großes Geschäft zu machen. Und sie riskierten alles, um in dieses Land reinzukommen. In Hingabe leben. Und wir Christen, wir, die wir aus der Versammlung kommen, wie sieht es da aus? Finden wir da auch Hingabe? Oh ja, ich denke an eine Schwester. Ich sage das jetzt nicht überheblich. Ich möchte euch bitten, das richtig zu verstehen. Wenn ich daran denke, dann steigen in mir starke Gefühle auf. Eine Schwester, die gearbeitet hat und abgerackert hat, aus Frohnhausen übrigens. Sie hatte eine Tochter, ich glaube, ihr Mann lebte nicht mehr, eine einzige Tochter, die geistig etwas beschränkt war. Nicht so, dass sie nicht alleine leben konnte und arbeiten konnte, aber doch so, dass sie irgendwie Hilfe brauchte. Und diese Schwester, ich habe sie gut gekannt, sie hat gearbeitet und gearbeitet. Sie lebte wirklich in Armut. Sie verzichtete auf alles Mögliche. Und als sie starb, da hat sie ein Vermögen hinterlassen für ihre einzige Tochter. Ich weiß nicht, es waren weit über 100.000 Mark. Und diese Tochter, als sie nun mündig ist und als sie 18 Jahre alt wird und die Mutter stirbt, ich weiß nicht, wie es war, bekommt dieses Geld und dann kommt irgendein Verbrecher, ein Entlassener aus dem Zuchthaus oder aus dem Gefängnis. Er wittert auch die Chance, er lacht sich dieses Mädchen an. Und dieses Mädchen nimmt das ganze Geld und gibt es ihm. Dann wird das verjubelt und verjaucht und Schulden mitbezahlt und nichts mehr ist davon übrig gegeben. Ist das nicht schlimm, wenn man ein ganzes Leben lang als Christ arbeitet und müht und die Pfennige zusammenkratzt, um dem Kind die Zukunft zu sichern. Und dann kommt ein Einziger dazwischen und in wenigen Tagen ist alles weg, wofür man Jahrzehnte gearbeitet hat, in Hingabe gelebt hat, aber nicht für den Herrn, sondern dafür. Oh, diese Schwester, sie hat sicher auch viel für ihre Tochter gebetet. Sie hat sicher auch geglaubt, das Beste für sie so tun zu können. Und ist das nicht ein Bild von uns allen, die wir im kleineren Maßstab ähnlich so leben? Oder ich denke an einen Verwandten von mir, verheiratet, inzwischen einige Kinder, 8 Stunden Arbeitstag, Und dann wollte er einen anderen Beruf erlernen. Er wollte gerne Heilpraktiker werden. Und dann ging er dran und hat, wenn ich mich nicht irre, 3 Jahre lang, jeden Abend, 3 Stunden lang gebüffelt. Von 8 bis 11 Uhr. Es war kaum noch Zeit für die Familie da. Kaum Zeit da für die Christen. Kaum Zeit für das Werk des Herrn. Gar keine Zeit mehr dafür. Aber Zeit war da, um zu lernen und zu pauken. Und dann kam der Tag der Prüfung. Alle Fragen astrein beantwortet. Bis auf eine einzige nebensächliche Frage. Es war irgendwie ein Desinfektionsgerät, was er erklären musste. Und hat er völlig gepasst. Die Frage war so entscheidend für den Amtsarzt, dass er ihn hat durchfallen lassen. Der Mann hat 3 Jahre verloren. In Hingabe gearbeitet. Alle Kräfte eingesetzt. Alles weg. Finden wir unter uns solche, die jeden Tag 3 Stunden bereit sind, um Gottes Wort zu lesen oder 3 Stunden bereit sind zu beten, 3 Stunden bereit sind, für den Herrn zu arbeiten, sich hinzugeben für ihn? Ist es nicht schade, wenn wir über Hingabe sprechen, dass wir dann auf Kommunisten hingucken müssen, dass wir dann den Jan Palach vor Augen haben, der in Polen sich verbrennen ließ für die Idee, wo er sein Leben hingegeben. Wir würden sagen, für nichts und wieder nichts. Aber was tun wir? Doch glaube ich auch, dass es nichts Anziehenderes gibt für die Welt und auch für uns, als ein junger Mensch oder auch ein älterer Mensch, der in Hingabe lebt. Also ich kann euch sagen, mir geht das Herz auf, wenn ich irgendwo jemanden sehe, wo ich den Eindruck habe, und das strahlt doch aus dem Gesicht, da ist einer, der hat sein Leben auf eine Karte gesetzt. Der hat nur ein Programm und das ist der Herr. Und dann gehen auch unsere Herzen auf und dann werden wir erfreut und erfrischt durch die Liebe und Hingabe, die in diesem Bruder, in dieser Schwester ist. Wenn Alois hier seine Bekehrung erzählen würde, dann würde er euch sagen, dass er in Mexiko zum Glauben gekommen ist, nicht durch einen großartigen Prediger, nicht durch logische Verstandesschlüsse und Argumente, sondern durch 2 schlichte Mädchen, die am Saft verkaufen waren, aber die etwas ausstrahlten von der Liebe und Hingabe zum Herrn. Oh, ich bin überzeugt, dass uns diese Leute fehlen. Und wie wartet die Welt darauf? Wie beobachtet sie uns? Sind wir solche, die so etwas ausstrahlen? Oh, es gibt nichts Schöneres als Christen, die diese Hingabe deutlich machen in ihrem Leben. Und sie werden andere Menschen neugierig machen, auf den Geschmack bringen, doch auch Christ zu werden. In der Hugenottenverfolgung vor 250, 300 Jahren, ich weiß nicht genau, wann es war, da wurden dann die gläubigen Protestanten gesammelt, in irgendwelche Bunker gesteckt. Und da waren sie dann tagelang nur mit Wasser und Zwieback. Und dann kam jeden Tag einmal der Kaplan oder irgendein Priester und belehrte sie. Und dann hatten sie die Möglichkeit, nur einen Satz zu sagen, ich widerrufe. Und dann wurden sie freigelassen, dann konnten sie wieder in ihre alte Umgebung. Aber diese Männer und Frauen, sie blieben zum größten Teil treu. Nur wenige waren bereit zu widerrufen. Und wenn also das nicht klappte, dann waren sie 3 Wochen in diesem Bunker und dann wurden sie auf die Sklavenschiffe angekettet und da mussten sie 20 Stunden am Tag hart rudern bei glühender Sonne. Wenn sie in Kriegsgebieten waren, dann mussten sie auch dort hinein, wenn ihnen dann die Kugeln um die Ohren flogen. Sie hatten nicht viel zu essen, die Krankheits- und Todesziffer war sehr hoch und auch da, jeden Tag kam der Schiffskaplan, stellte sich vorne hin und las die Messe und dann war die Pflicht, ihre Kopfbedeckung abzunehmen, aber von diesen gläubigen, treuen Leuten machte das keiner. Sie wussten alle, die Antwort darauf ist, dass jetzt der Türke kommt mit seinem geteerten Tau und dann gab es 50 bis 100 Schläge auf den Rücken, der dann zerfetzt war oft, dann wurde er mit Salz abgewaschen, damit die Wunden nicht eiterten und dann wurde er wieder an die Ruderbank geschmiedet, gekettet, um dort zu arbeiten. Aber wisst ihr, was da passierte? Als ein Kaplan das wochenlang mitmachte, die Messe las und diese Männer dort sah, er hielt es nicht mehr aus. Da zog er seine Kutte aus, dann sagte er zu seinen Vorgesetzten, meine Lieben, ich kann nicht mehr Messen lesen. Ich möchte dem folgen, den diese Männer hier die Treue halten. Schmiedet mich auch an. Dann ließ er sich ankettern an die Ruderbank. Was hat ihn überzeugt? Große Worte? Große Vorträge? Nein, diese Treue, die Hingabe dieser Männer, ihr Leben einsetzten für den Herrn, denen es nicht zu schade war, es ihm hinzugeben. Oder ich denke an die Zeit, wo die Heilsarmee in Indien war, anfing zu arbeiten im vorigen Jahrhundert. Er war ein Tucker, ein ganz origineller Missionar, der sein Leben auf eine Karte gesetzt hatte. Und sie wollten dort die untersten Kasten in Indien, diese Millionen von Menschen erreichen. Und sie konnten nur eines tun, um die zu erreichen. Sie mussten auf ihren Standpunkt hinuntersteigen. Das hieß für sie, sie mussten leben wie diese Paria, wie diese Ausgestoßenen. Das bedeutete für sie, wenn sie irgendwo arbeiten gingen, mussten sie mit Blättern einen Kreis um sich machen, damit die höheren Kasten wussten, da dürfen wir nicht hineintreten. Wenn sie irgendetwas kauften, dann mussten sie das Geld auf die Erde werfen. Und die aus den höheren Kasten nahmen ihren Fuß und drehten dann dieses Geldstück in die Erde ein paar Mal umher, um es dann erst aufzunehmen. Das bedeutet, dass wenn sie starben, ihr Leichnam entweder auf dem Fluss einfach abgetrieben wurde oder wie ein Tierkadaver irgendwo verscharrt wurde. Aber sie waren bereit, alles auf sich zu nehmen, um diese untersten Schichten zu erreichen. Und da war ein Juwelier, der das sah, der diesen Tucker da sah, diese Hingabe dieser Männer, in bitterster Armut zu leben, aber mit einem brennenden Herzen für den Herrn. Wisst ihr, was der machte? Er nahm seine sämtlichen Goldvorräte, schmolz sie zusammen, verkaufte es, verschenkte es, und dann gab er sich selbst einen Namen, als er dann nach Indien ging, um dort auch als Missionar zu arbeiten. Er nannte sich dann Jesu Ratnam, Jesu Edelstein auf Deutsch. Er hatte etwas anderes gefunden. Das machte ihn bereit, auf alles andere zu verzichten. Warum? Weil er einige Christen sah, die nur eins wollten und nur eins im Herzen hatten, ihren Herrn zu lieben, ihm zu dienen und ihr Leben dem hinzugeben. Unter ihnen war auch ein Mädchen. Sie hatte in USA eine große Karriere vor sich. Sie hatte alle Chancen. Aber sie ist auch nach Indien gegangen, um dort zu dienen. Und dann kam ein ganzes Dorf zum Glauben. Wisst ihr wodurch? Dieses Mädchen hat keine Predigten gehalten. Sie konnte kaum Indisch. Aber sie hat eines getan. Eines Tages kam ein Inder an mit wahnsinnigen Schmerzen. Ein Dorn war durch den Zeh gestochen. Das eine Ende guckte oben raus und er wurde fast wahnsinnig vor Schmerzen. Er kam mit seiner Frau und bat um Hilfe. Und dieses Mädchen, die Elisabeth, sie guckte in ihren Medizinschrank und da war wohl Vaseline und da war, was weiß ich, vielleicht auch Mull und sonst irgendwelche Pasten. Es war keine Zange da. Da machte sie eins, was ein Inder nie verstehen konnte. Sie hatte keine Zange, aber sie hatte gesunde, sehr schöne weiße Zähne. Und dann nahm sie ihre Zähne, sie bückte sich zu den Füßen dieses Mannes nieder und zog diesen Dorn mit ihren Zähnen raus. Oh, für den Inder war das klar. Der niedrigste Teil des Körpers, der verachtetste, das war der Fuß. Der heiligste Teil des Körpers, das waren die Lippen. Und diese Frau, die benutzte ihre Lippen, um einen Dorn aus seinem Fuß zu ziehen. Und da brach dieser Mann zusammen. Er war mit seiner Frau der Erste, der zum Glauben kam. Und am nächsten Tag kam das ganze Dorf zusammen, um zu hören, was dieses Mädchen zu sagen hat. Oh, welch eine Anziehungskraft hat ein Gott hingegebenes Leben. Was sehen die Menschen an dir, wenn du in Bremen bist, in der Schule oder wo auch immer? Sehen die etwas von der Hingabe des Herrn in deinem Leben? Wir haben im Johannesevangelium gelesen, wie der Herr Jesus gelebt hat. Und das war eine ganz wunderbare Situation, als der Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dann war etwas vorausgegangen. In Kapitel 11, da war Lazarus aus den Toten auferweckt worden. Die Folge davon war, dass viele Menschen an den Herrn Jesus glaubten. Es war eine Riesenbewegung. Eine weitere Folge war, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten sich die Haare rauften und sagten, nun haben wir alles gemacht, wir haben alles versucht. Und jetzt sind wir am Ende mit unserer Weisheit. Sie sahen sich gegenseitig an und sagten, seht, dass wir gar nichts ausrichten. Die ganze Welt läuft ihm nach. Und dann kommen plötzlich die Griechen. Wir würden sagen, die Vorhut der Nationen, die zum Glauben kommen. Ein paar Griechen und haben den einen Wunsch. Herr, wir möchten Jesus sehen. Sie gehen zu Philippus, der zu Andreas und die sagen es dem Herrn Jesus. Da sieht er Jesus praktisch schon diese Menschenmenge, die auf ihn wartet. Die bereit ist, ihn zum König zu machen. Ja, man hatte ihm Palmzweige auf den Weg geworfen und ihn begrüßt als den König, der nach Jerusalem einziehen sollte. Aber genau in dieser Situation, da denkt er Jesus nicht an Herrschen, da denkt er nicht an Sieg, da hat er nur eins vor Augen und leitet das ein mit den Worten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das war für den Herrn Jesus klar. Er sah jetzt nicht diese Menschenmenge. Er sah diese Menschenmenge in einem anderen Licht. Er sah das Kreuz. Dahin hatte er zu gehen. Jetzt war die Zeit noch nicht zu herrschen, sondern jetzt war es die Zeit, ans Kreuz zu gehen, dort zu sterben, sich aufzulösen, wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und dort stirbt und zu neuem Leben erwacht. So wollte er sein Leben hingeben. Und so hat er sein Leben dort am Kreuz hingegeben. In der Blüte, in der vollen Kraft seiner Jahre, etwa mit 33 Jahren, ist er dort gestorben. Und dann gibt er diesen Grundsatz weiter an seine Jünger und sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Oder Jesus, er hat sein Leben nicht geliebt. Hier steht ein interessantes Wort für sein Leben lieben. Übrigens kommt dieser Satz in allen Evangelien vor. Und an vielen anderen Stellen außerdem noch. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Das hat der Jesus mindestens in allen Evangelien einmal gesagt. Also ein Grundsatz, eine Wichtigkeit, die eingeleitet wird, auch mit dem wahrlich, wahrlich. Und der Jesus möchte uns das wirklich auf das Herz binden und dir sagen, hör mal, wenn du dein Leben liebst, dann wirst du es verlieren. Und im Griechischen stehen da zwei Worte. Das heißt, wenn man es genau übersetzt mit, wer freundlich ist zu sich selber, wer ein Freund seiner Psyche, seiner Seele ist, der wird es verlieren. Und werden wir dann nicht erschrocken, wenn wir an uns denken? Lieben wir nicht unser Leben? Lieben wir nicht, sind wir nicht freundlich zu uns? Beweist das nicht der Spiegel jeden Morgen? Vielleicht stehst du dort eine halbe Stunde, um dich schön zu machen für irgendjemand, aber bist nicht bereit, auch nur 10 Minuten mal zu beten oder Gottes Wort zu lesen? Setzen wir nicht alles ein und rasen wir nicht zu den Apothekern, zu den Heilpraktikern, zu den Reformhäusern, laufen wir nicht in alle möglichen Bäder, um unser Leben zu verlängern? Geben wir nicht ein Vermögen aus, um nur ein paar Jahre unser Leben zu verlängern? Wo die Bibel unter Jesus sagt, wer sein Leben liebt, wer freundlich zu sich selbst ist, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt hat, der wird es zu ewigem Leben bewahren. Ich möchte auf deiner Seite stehen um jeden Preis. Ich will in dieser Welt kein großer Mann werden. Ich möchte hier nicht ein langes Leben haben, sondern ich möchte dir die Treue halten. Hat er dich gesehen? Bist du an ihm vorübergegangen? Es war an der Stelle, wo später einmal der Jesus auch hinüberging über den Bach Kidron, um in den Garten Gethsemane zu gehen und dann ans Kreuz zu gehen. Oh, wie wird das Herz des David gejubelt haben, dass 600 Mann da waren, die bereit waren, ihr Leben für ihn zu geben. Und denkst du auch ein wenig an den Herrn, der auch darauf wartet, der heute auch der Verworfene ist, und der dich sieht, der dir auch sagt, mein Lieber, du bist vielleicht jung im Glauben, bist ein Fremdling, hast noch nicht viel Ahnung. Er sagt dir auch, ich störe es dir frei, du kannst zurückgehen. Du musst mir nicht folgen. Güte und Wahrheit sein mit dir. Was sagst du dann? Oder Jesus, der versklavt dich nicht. Der Jesus, der bindet dich nicht mit Gewalt, sondern er stellt dich frei. Er sagt, willst du zurückgehen in diese Welt? Aber weil der Jesus so ist, weil die Liebe niemals zwingt, zieht er alle die an, die ein Herz für ihn haben. Und dann kommen sie. Es ist nur die Frage, ob du dabei bist. Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Ich habe solch eine Stunde in meinem Leben gehabt. Ich war 16 oder 17 Jahre alt, ich weiß es nicht genau. Da habe ich mein Leben dem Herrn übergeben. Ich bin genau so wie du auch jahrelang in der Versammlung gewesen. Habe alles gewusst, alles gehört, alles gesehen. Aber mein Herz war unberührt davon. Ich glaubte, ich wäre bekehrt. Ich war auch schon getauft. Kann sein, dass ich auch schon am Abendmahl teilnahm. Aber ich wusste überhaupt nicht, was Liebe zum Herrn war. Ich wusste gar nicht, was Hingabe war. Ich hatte keine Ahnung davon, was es heißt, sein Leben dem Herrn zu geben. Und dann wurde mir der Blick geöffnet für die Herrlichkeit des Sohnes Gottes dort am Kreuz. Ich kann euch sagen, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was wirklich Liebe ist. Wenn man bis dahin von Liebe sprach, da habe ich immer gedacht, Liebe zum Herrn, das kann man doch nicht vergleichen mit einer Liebe zu einem Mädchen. Was Liebe zu einem Mädchen war, wusste ich. Verliebt war ich oft genug. Aber den Herrn so lieben zu können wie ein Mädchen, das ist wohl eine ganz andere Liebe. Aber da merkte ich, dass die Liebe zum Herrn etwas sein kann, was man überhaupt nicht vergleichen kann mit der Liebe zu einem Menschen. Ich möchte euch das nicht zur Nachahmung empfehlen, aber ich habe mir einen Kuli genommen oder einen Füller und ein Stück Papier. Und dann habe ich aufgeschrieben, meinem Herrn Jesus. Und dann habe ich mein Leben ihm geweiht. Habe ich alles aufgeschrieben, meine Bereitschaft. Bei aller Schwäche, bei allem Versagen, bei aller Untreue in der Zukunft, aber doch mit dem Wunsch, Herr Jesus, ich möchte nicht für mich leben, sondern ich möchte für dich nehmen. Und nimm diese Bereitschaft doch an, dein Eigentum. Da habe ich mit meinem Namen unterschrieben. Das war für mich das Richtige. Vielleicht erwartet von dir der Herr etwas anders. Aber hast du eine Stunde in deinem Leben gehabt, wo du das wenigstens gesagt hast, Herr Jesus, hier bin ich jetzt mit meinem ganzen Leben und auch mit meiner ganzen Zukunft. Und ich möchte mich dir weihen. Herr, ich kann dir nicht viel versprechen. Du kennst mich, du kennst meine Vergangenheit. Aber mein Leben soll wie eine Einwegflasche sein, zu einem einzigen Ziel bestimmt, um dann zerbrochen zu werden, zu deiner Verherrlichung. Ist das dein Wunsch? Oder Jesus, er sagt, wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und das ist unbegreiflich. Welch eine Freude jetzt schon in dieser Welt, die den Herrn verworfen hat, für ihn zu leben. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich freue mich, dass ich in dieser Zeit lebe. Im tausendjährigen Reich wird es schön sein. Es wird viele Gläubige geben. Aber die meisten von ihnen oder viele von ihnen, sie werden sich ihm unterwerfen, um äußerer Vorteile willen. Aber heute, da dürfen wir unsere Liebe dem Herrn zeigen. Nicht um Vorteile zu haben, sondern um ihm zu zeigen, wie unsere Herzen zu ihm stehen. Ist es nicht herrlich, dass wir in dieser Zeit, in dieser Endzeit leben dürfen, um zu zeigen, Herr, es gibt noch einige, die machen dir keine großen Versprechungen, aber die haben ein Herz für dich und die lieben dich. Bei allem Versagen, bei allen Schwächen, die möchten nur eines, für dich auf dieser Erde sein. Ist das in deinem Leben so gewesen? Und wer dieses getan hat, und ich sehe einige unter uns, von denen weiß ich das, die werden etwas von der Freude bekennen können, die man auf diesem Weg hat. Ich frage dich mal ehrlich, wo gibt es echte Freude heute in der Welt? Wo? Bei den Christen, die irgendwo im Sofa sitzen, die heute in Borkum irgendwo an der Küste da liegen und sich bräunen lassen? Oder bei denen, die sich zerbrechen lassen im Dienst für den Herrn? Ich weiß es, wo sie sind. Aber da sagt der Jesus noch, und wenn jemand mir dient, dann wird der Vater ihn sogar noch ehren. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Ehre, jetzt schon für ihn leben zu dürfen. Und dann später wird der Vater uns noch ehren. Unbegreifliche Gnade. Spurgeon, der schreibt dazu, oh, von Gott in der Ewigkeit geehrt zu werden. Wenn er sagen wird, steh zurück, Engel, macht Raum, Cherubim und Seraphim. Hier kommt ein Mann, der um meines lieben Sohnes willen litt. Hier kommt einer, der sich meines Eingeborenen nicht schämte, als sein Antlitz mit Speichel befleckt war. Hier kommt einer, der am Pranger mit Jesus stand und mit schlechtem Namen um seinen Willen belegt wurde. Steht zurück, ihr Engel! Diese haben größere Ehre denn ihr. Gewiss, die Engel des Himmels, wenn sie durch die goldenen Gassen gehen, den Märtyrern begegnen, werden sie nach ihren Leiden fragen, sprechen, ihr seid begünstigter als wir, denn ihr habt das Vorrecht gehabt, für den Herrn zu leiden und zu sterben. Dann sagt Spurgeon, o Brüder und Schwestern, ergreift das Vorrecht, für Jesum zu leben, weiht euch heute ihm, lebt von dieser Stunde an, nicht um euch selbst zu bereichern oder um Ehre und Achtung zu gewinnen, sondern für Jesum allein. Oh, wenn ich ihn euch hier darstellen könnte, wenn ich machen könnte, dass er hier stünde, gerade wie er aus Gethsemane kam oder wie er dort am Kreuz hing, so denke ich, dann würde jeder von euch sagen, Herr Jesus, wir sind dein. Und an welchem Ort du sein wirst, sei zum Leben oder zum Tode, da soll auch dein Knecht sein. Es geht nicht darum, heute Abend hier Gefühle zu wecken. Als der Jesus einmal über Nachfolge sprach, da meldete sich auch ein junger Mann, was könntest du sein? Er sagte, Herr, ich will mit dir gehen, dir folgen, wen du willst. Da sagt der Jesus nur einen Satz und sagt, die Vögel des Himmels, die haben Nester, wo sie ihre Jungen hinlegen können und die Füchse haben Höhlen. Aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und dann lesen wir nichts mehr von diesem Mann. Es geht nicht darum, dass wir dich heute Abend hier irgendwie erwärmen oder heiß machen wollen. Da war einer, der war schon etwas älter geworden, war schon ein reifer Mann. Er sagte auch, Herr Jesus, und wenn es in den Tod ginge, ich halte die Treue um jeden Preis. Ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Petrus. Da sagt der Jesus nur einen Satz. Petrus, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wir können dem Herrn Jesus nicht viel versprechen. Es geht nicht darum, jetzt in irgendeiner Minute ein Versprechen abzulegen, was wir nicht halten können. Aber es geht darum, dass du dich heute Abend vor den Herrn mal prüfst, Herr Jesus. Habe ich mein Leben dir geweiht? Ist es für dich bestimmt? Und dass du es dann tust, in aller Demut, in aller Bescheidenheit, in allem Wissen um deine Unzulänglichkeit und deine Untreue. Aber dass du einmal in deinem Leben dieses tust und dann immer wieder dein Leben ihm hingeben, mit dem vollen Bewusstsein, wirklich bereit zu sein, für ihn täglich zu sterben, nicht deine Ehre, deine Anerkennung hier zu suchen, sondern zu seiner Ehre in Hingabe zu leben. Möge der Jesus das mir zuerst und uns allen in seiner großen Gnade schenken.